Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Herzlichen Dank für das freundliche Willkommen hier. Wir waren ja schon häufiger hier in der Gemeinde, haben uns immer sehr wohl gefühlt. Und in der Tat, wir freuen uns auch darauf, dass wir bald zu dieser Gemeinde gehören können, wenn dann ja, der Umzug, der unmittelbar bevorsteht, die jetzt dann auch vollzogen ist. Es ist schön, dass wir gemeinsam über ein, so denke ich, wichtiges Thema und ein Wort Gottes nachdenken dürfen. Ein Abschnitt aus dem Johannesevangelium, in dem eine Begebenheit geschildert wird, wie Jesus einem sündigen Menschen begegnet und wie er mit ihm und seinem Problem umgeht. Er hat die damals Beteiligten sicherlich durch sein Verhalten, durch die Art und Weise, wie er es gemacht hat, stark verblüfft, uns aber, so denke ich, ein Beispiel gegeben, an dem wir uns orientieren können. Wer mag, ist herzlich eingeladen, mit mir diesen Abschnitt zu lesen. Wir finden ihn im 8. Kapitel des Johannesevangeliums ab Vers 1. Jesus aber ging zum Ölberg. Und frühmorgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Da sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst, und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Auf einer schroff emporragenden Insel des Mittelmeeres galt vormals ein Recht, dass jede des Ehebruchs überführte Frau vom schwarzen Felsen zu Tode gestürzt wurde, unabhängig davon, ob der Gatte die Bestrafung verlangte oder aber zu einer Aussöhnung bereit war. Denn es wurde hier nicht so sehr ein Vergehen gegen die Gesetze, gegen den Gatten erblickt, als vielmehr gegen die Gesetzlichkeit und Ordnung der Ehe. Und es war auch bestimmt, dass solche Urteile innerhalb Tagesfrist vollstreckt werden sollten. Die Ortschaft lag auf der Höhe, der schwarze Felsen fiel senkrecht zu den Strandklippen ab. Unten gab es Zacken, spitze Zacken, Höhlen und von Meerwasser erfüllte Grotten. Der Fuß des Felsens galt als kaum zugänglich. Der Hafen lag etwas weiter ab. Einige Fischerhütten waren dort verstreut. Und eine davon gehörte einem Mann, der sich für einige Tage zum Fischfang auf hoher See aufhielt. Und an der Frau dieses Mannes sollte ein Urteil der geschilderten Art vollstreckt werden. In seiner Abwesenheit nämlich war im Hafen ein Schiff vor Anker gegangen und auch wieder in See gelaufen. Und nun wurde gegen die Frau des Fischers Anzeige erstattet. Die Beweise waren schlüssig, die Frau leugnete nicht. Sie schien verstört und nach dem Steuermann gefragt, wusste sie nur mit halblauter Stimme zu antworten, Er hat mich umgarnt. Wie in einem Netz hat er mich gefangen. Man teilte ihr mit, dass sie am nächsten Morgen nach dem Frühläuten mit der Vollstreckung des Urteils zu rechnen habe, führte sie wieder in das Turmgefängnis und schickte den Ortspriester zu ihr, der sie getauft und der auch ihre Ehe eingesegnet hatte. In der Zwischenzeit war der Fischer heimgekehrt, ein hochgewachsener, kräftiger und gewandter Mann. Die Nachricht von seiner Rückkehr verbreitete sich sehr schnell in dem Ort und sehr schnell teilte man ihm auch mit, was in seiner Abwesenheit geschehen war, und die Einwohner nahmen an, er werde hinaufkommen, um seine Frau zu sehen, und auch am nächsten Morgen werde er zugegen sein. Auch der Priester erfuhr von der Rückkehr des Fischers und teilte dies seiner Frau mit, nachdem er ihr die letzten Sakramente gespendet hatte. Sie antwortete, dass sie nur den einen Wunsch habe, seine Vergebung zu erlangen, bevor sie stürbe. Ich denke, da Gott dir vergeben hat, wird es dir auch an seiner Vergebung nicht fehlen, sagte der Priester. Es war Sommer und lange vor dem Frühläuten bereits taghell. Viele Männer und Frauen hatten sich an dem Ort der Vollstreckung eingefunden, zu dem nun auch die Gefangene gebracht wurde. Mit über dem Rücken gebundenen Händen ging sie in aufrechter Haltung. Sie sah sich um und es war offensichtlich, dass ihre Blicke nach ihrem Mann suchten. Die Frau stand jetzt nahe am Abhang, der viele hundert Fuß hinunterreichte. Als der Ortsrichter noch einmal das Urteil verkündigen wollte, ergriff der Priester das Wort und bat namens der Frau um einen Aufschub, denn es sei wohl damit zu rechnen, dass ihr Mann in Kürze zugegen sein werde und die Frau habe den Wunsch, nämlich seine Vergebung zu erlangen. Frist wurde eingeräumt. Während der Zeit des Wartens sprachen die Leute raunend von dem Fischer und dass er weder am Abend ins Gefängnis noch jetzt hierher gekommen war. Manche wunderten sich darüber, einige hießen es gut, wieder andere fanden es schlecht, dass er seinen freilich zu Recht bestehenden Zorn so weit treibe, ihr nicht zu vergeben und sich auch angesichts ihres Todes nicht mit ihr auszusöhnen wünsche. Einer der aus der Hafengegend heraufgekommenen wollte den Fischer tags zuvor gesehen haben, wie er von unten her sich an der Wand des schwarzen Felsens zu schaffen gemacht habe, wie er dort herumgeklommen sei und erst beim Dunkelwerden wieder in seine Hütte zurückgekehrt sei. Da nun aber dieses Felsgelände als so gefährlich galt, als dass man sich dort nur in selbstmörderischer Absicht umhersteigen könne, vermuteten die Anwesenden, der Fischer habe sich in seiner Verzweiflung zu Tode stürzen wollen, müsse dann aber wohl zu der Ansicht gelangt sein, ein ehebrecherisches Frauenzimmer sei es nicht wert, dass er sich ihretwegen das Leben nehme. Die Frau sagte kein Wort mehr, auch zu dem Priester nicht, und die Frist lief ab, ohne dass der Mann erschien. Man nahm ihr die Fesseln ab und führte sie hart zum Abgrund. Dann wiederholte der Ortsrichter den Urteilsspruch. Dann erhielt die Frau den Stoß. In den späten Vormittagsstunden verbreitete sich im Ort die Neuigkeit, man habe den Fischer und seine Ehefrau in ihrer Hütte gesehen. Dieses Gerücht, dem man zunächst nicht glauben wollte, verursachte eine große Erregung. Vier Männer wurden hinaufgeschickt, um die Nachricht zu überprüfen und die beiden gegebenenfalls gefangen nehmen. Nun erinnerte man sich daran, dass der Fischer ja tags zuvor an der Felswand umherklimmend gesehen worden war, und man konnte nichts anderes vermuten, als dass er, um die Frau ihrer Strafe zu entziehen, irgendwelche unstatthaften Vorkehrungen ersonnen und getroffen hatte. Die Hinuntergeschickten fanden das Ehepaar, als sei wenig geschehen in seiner Hütte. Der Mann schlief, die Frau stand am Herd. Sie hinkte ein wenig und trug an Armen und im Gesicht Spuren blutiger Abschürfungen, sonst aber schien sie wohlbehalten. »Lasst mich zu Ende kochen und lasst meinen Mann essen, bevor er uns davonführt«, bat sie. Dies wurde ihr zugestanden, dann wurde sie vor den Richter gebracht. In seiner wortkargen Art beantwortete der Fischer die Fragen, die an ihn gestellt wurden. Der Richter beriet sich mit seinen Beisitzern, zu denen auch der Priester gehörte. Man war zornig auf den Fischer und doch voller Bewunderung. Es hieß, er müsse auf angemessene Weise bestraft werden, an der Frau aber sei die gehinderte Urteilsvollstreckung nachzuholen. Doch es gab auch Andersdenkende, und zu ihnen gehörte der Priester, und dessen Worte gänzlich in den Wind zu schlagen, traute man sich dann doch nicht. Und da man sich nicht einigen konnte, bat man die Markgräfin um die Entscheidung. Und am nächsten Tag versammelte sich der gesamte Ort an der Stelle, an der die Verurteilte ihre Strafe hatte erleiden sollen. Denn hier wollte die Markgräfin Recht sprechen. Die Frau stand dort, wo sie tags zuvor gestanden hatte, und der Mann stand an ihrer Seite. Beide waren sie gefesselt. Dann forderte die Markgräfin den Fischer auf, zu erzählen. Es sei ihm leid gewesen, so sagte er, dass er nicht zu seiner Frau habe kommen können, denn er hätte ihr gerne mitgeteilt, was er zu ihrer Errettung vorhatte. Aber die Zeit habe ausgekauft werden müssen. Erst musste er die Helligkeit nutzen, um das Gelände zu erforschen und herauszufinden, welches die gefährlichsten Stellen waren, aber auch, wo sich an den Zacken und Klippenvorsprüngen etwas befestigen ließ. Bis zum Einbruch der Dunkelheit sei er mit seinen Herrichtungen beschäftigt gewesen und gleich bei Tagesgrauen habe er sie wieder aufnehmen müssen. In der Nacht aber habe er draußen nichts tun können, denn nicht nur, dass es bei Fackellicht ein unsicheres Arbeiten gewesen wäre, sondern man hätte ihn auch wahrnehmen und sein Vorhaben verraten können. Und die hier oben, die meiner Frau nach dem Leben standen und von ihrer Absicht auch jetzt noch nicht lassen wollen, die hätten alsdann wohl eine andere Todesart für sie ausgesonnen und der hätte ich nicht abzuhelfen gewusst. In der Nacht aber war ich beschäftigt, Netze zu flicken und zu verstärken, Seile zu verknüpfen und Säcke und Bettzeug mit Heu und Stroh und Moos zu stopfen und neue Säcke von Segelleinwand anzufertigen. Und in der Morgendämmerung bin ich wieder hinaufgestiegen und habe die Netze gespannt und die Seile befestigt, an denen sie sich hernach vollends hinablassen sollte. Und über dem grauen Gestein ist von oben her nichts von Netzen und Seilen wahrzunehmen gewesen. Die Markgräfin stellte noch ein paar Fragen und befahl dann, ihn seiner Fesseln zu entledigen, denn sie habe nicht gerne mit Gebundenen zu schaffen. Und dieser Fischer scheine nichts anderes getan zu haben, als was seinen ehelichen und christlichen Pflichten angemessen gewesen sei. Diese aber hätten für ihn den Vorrang haben müssen vor jenen, die die örtlichen Gesetzesbräuche ihm auferlegten. Die einen nämlich seien von Gott, die anderen von Menschen gegeben. Die Markgräfin fragte nun, wie das Urteil gelautet habe. Richter antwortete, diese Frau soll den schwarzen Felsen hinuntergestürzt werden. Es hieß also nicht, die Frau solle durch Hinabstürzen getötet werden und auch nicht, sie solle hinabgestürzt werden, bis sie tot sei. Sehr geschickt trägt die Markgräfin einige Begründungen für die Freilassung der Frau vor. Der Fischersfrau zugewendet, sagte sie schließlich, ich habe zu urteilen gehabt über die Frage, ob du ein zweites Mal hinabgestürzt werden solltest, und das habe ich getan. Über dein Vergehen aber bin ich nicht zu urteilen eingeladen worden, Denn darüber haben ja diese Männer hier bereits geurteilt nach den Bräuchen, die bei euch gelten. Aber nun will ich dir auch hierüber noch ein Wort sagen. Du hast dich in einem Netz fangen lassen und bist durch ein Netz gerettet worden. Denn wie zuvor diesem Fremden, so bist du jetzt deinem Manne ins Netz gegangen. Und damit du dessen eingedenk bist, sollst du immerwährend ein Netz tragen, zum Zeichen, dass du nicht gänzlich freigesprochen bist, sondern eine Gefangene bleibst, wiewohl nicht eine Gefangene der Obrigkeit, aber eine Gefangene deines Mannes und seiner Liebe. Die Markgräfin nestelte mit beiden Händen an ihrem goldenen Haarnetz und warf es der Fischersfrau zu. Es ist euch sicher aufgefallen, dass in dieser Novelle von Werner Bergengrün, die ich euch eben wiedergegeben habe, dreimal von einem Netz die Rede war. Das erste Netz, in dem der Steuermann die Fischersfrau gefangen hatte. Er hat mich umgarnt, wie in einem Netz hat er mich gefangen. Das Netz des Vergehens, des Unrechts, Netz der Sünde, ein Netz, vor dem kein Mensch sicher ist, das auch oft so engmaschig ist, dass man sich selbst daraus nicht mehr befreien kann. Das zweite Netz, jenes Netz des Ehemannes, das Netz, das auffängt, das Netz des Verstehens, der Vergebung, ein Netz der Liebe, das Netz der Annahme der Güte. Das dritte Netz schließlich, das goldene Haarnetz der Markgräfin, ein bleibendes Zeichen für Vergebung. In unserem Schriftabschnitt aus dem Johannesevangelium wird uns ein gleiches Vergehen geschildert. Eine Frau hat sich verstrickt im Netz der Sünde. Was sie dazu geführt hat, wie sie in diese vielleicht ganz unglückliche Situation hineingeraten ist, welche Umstände mitgespielt haben, wird uns im Text nicht berichtet. Jedenfalls wird sie beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Und das wird von den Pharisäern und Schriftgelehrten in der Anklage auch ganz besonders betont. Hier kann es also keine Ausreden geben, weil die Fakten klar und eindeutig sind. Und ebenso eindeutig und hart sind auch die Bestimmungen des Gesetzes Mose für diesen Fall. Und nun soll Jesus dazu Stellung nehmen. Das sagten sie aber, um ihn auf die Probe zu stellen, damit sie etwas hätten, ihn anzuklagen. Es geht mir heute nicht darum, näher auf die Beweggründe einzugehen, die die Pharisäer und Schriftgelehrten zu dieser Anklage geführt haben, die es ja offensichtlich nur auf Jesus abgesehen hatten. Für mich ist vielmehr die Reaktion und das Verhalten Jesu wichtig, denn das soll ja auch Maßstab und Richtschnur für unser Handeln sein. Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Was er schrieb, wird hier nicht berichtet. Vielleicht hat er die Namen der Ankläger auf die Erde geschrieben, wie es auch in Jeremia 17, Vers 13 heißt. Denn du, Herr, bist die Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden, denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. Da kommt ein solch schwerwiegender Vorwurf gegen einen Menschen und Jesus schreibt in den Sand. Tut so, als lasse es ihn völlig unberührt, was hier sicher zu Recht vorgebracht wird. Ging es doch um einen eindeutigen Verstoß gegen das Gesetz Mose, das er doch selbst mit klaren Worten in seiner Bergpredigt so hochgehoben hat. Ich meine, dass Jesus durch dieses Verhalten hier sehr eindrucksvoll verdeutlicht, wie er die unechte Fragerei seiner Gegenüber durchschaut hat. Jesus bleibt immer auf Distanz, wenn er sieht, dass man nur um des Gesetzes willen den Menschen, den er trotz seiner Sünden so sehr liebt, aus dem Blickfeld lässt. Als ihn aber die Frager weiter bedrängen, richtet er sich auf. Und nun kommt eine jener Antworten, wie wir sie mehrfach aus den Evangelien kennen, eine Antwort, die das ganze Netz zerreißt und die triumphierenden Gegner selbst zu Geschlagenen, ja selber zu Gerichteten macht. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Das Gesetz Mose gilt. Jesus spricht sich für die Hinrichtung nach dem Mose-Gesetz aus. Er widerspricht ihm nicht. Er bagatellisiert auch nicht das Verhalten der Frau und er stellt es nicht als unbedeutend hin. Er verharmlost die Sünde nicht. Nun macht ernst, beginnt mit der Steinigung, aber als erster werfe der von euch einen Stein, der selber ohne Sünde ist. Und bückte sich wieder nieder und schrieb auf die Erde. Jesus führt kein Gespräch mit seinen Gegnern. Er hält ihnen keine lange Rede, um ihnen seine Einstellung zur Frage der Sünde darzulegen. Dieses eine Wort genügt. Mit ihm ist alles gesagt. Und das Erstaunliche ist, seine Gegner berufen sich nicht darauf, dass die Durchführung des Gesetzes ja unter solchen Umständen ja niemals möglich gewesen wäre. Nein, das Wort Jesu steht da und keiner wagt es, nach einem Stein zu greifen und sich damit als sündlos hinzustellen. Da sie aber das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, von den Ältesten an, und Jesus ward allein gelassen und die Frau in der Mitte stehend. Die Frau ist nicht mit fortgegangen. Sie hat nicht die Gelegenheit benutzt, heimlich zu entrinnen. Sie kommt von Jesus nicht los, gerade sie nicht mit ihrer offenkundigen Sünde. Sie muss noch ein Wort hören von diesem einzigartigen Menschen. Und wieder stellt Jesus keine Erörterungen an mit der schuldigen Frau. Er führt auch kein seelsorgerliches Gespräch mit ihr. Die Zuneigung Jesu zur Ehebrecherin, zur Sünderin ist fast provokatorisch. Rücksichtslos setzt er sich über die herkömmlichen Auffassungen von Gerechtigkeit hinweg. Und immer wieder zerreißt er Netze, die Menschen um sich und andere werfen, und er befreit sie aus ihrer Schuld und er hält dieses ganz besondere Netz bereit, das Netz der Vergebung, in das man sich fallen lassen darf. Offensichtlich kann Rechtschaffenheit vor Gott nicht allein durch die nachprüfbare Erfüllung von Normen und Gesetzen erreicht werden. Und gegenüber dieser Haltung sieht Jesus im Sünder einen Vorzug, denn der schuldige Mensch weiß sich in seiner Verlorenheit Gott ausgeliefert. Schweigend steht die Ehebrecherin vor Jesus. Sie verteidigt sich nicht, sie beschwichtigt nichts, sie leugnet nicht. Sie weiß sich durchschaut und gibt ihre Schuld wortlos zu. Zugleich aber wird sie aufgefangen. Sie kann sich fallen lassen in das Netz, das Jesus bereithält, das Netz der Vergebung und der Liebe. Jesus stellt nur noch einmal das Erstaunliche fest, was sich eben hier ereignet hat. Weib, wo sind sie, deine Verkläger? Hat dich niemand verdammt? Sie sprach, Herr, niemand. So verdamme ich dich auch nicht. Der einzig Sündlose, der mit Recht den ersten Stein hätte werfen können, der gerade tut es nicht. Mit richterlicher Hoheit verkündigt Jesus den Freispruch. Gehe hin. Das ist die Entlassung der Angeklagten in die Freiheit, ohne Bedingungen. Und jetzt fügt Jesus noch einen Rat hinzu. sündige hinfort nicht mehr. Jesus wollte nicht, dass die Frau sich noch einmal der Gefahr des Gesteinigtwerdens aussetzt, dass sie noch einmal wegen solch eines Verhaltens in Todesgefahr gerät. Die eben erfahrene Rettung aus dem Todesgericht hätte keine dauerhafte Wirkung, wenn die Frau in ihr altes Leben zurückfällt und darin beharrt. Sündige hinfort nicht mehr. Hat Jesus hier nicht zu viel verlangt? Erwartet er wirklich, dass dieser Frau künftig keine Sünde mehr passiert? Sicher nicht. Und ich denke, dass sich diese Aufforderung in dem Zusammenhang auf das Vergehen des Ehebruchs bezieht, das zu dieser Zeit so lebensbedrohlich war. Und weil er will, dass alle Menschen leben, dass sie ewig leben und dass dies nicht durch unvergebene Sünden verhindert wird. Deshalb vergibt er und fordert zu einer Lebensführung auf, die dauerhaftes, ewiges Leben ermöglicht. Nun ist Vergebung nicht allein die Sache Jesu. Die Bibel sagt klar, dass es auch ein Anliegen für mich und für dich ist. Wenn es mir wichtig ist, dass meine Sünden, dass mein Fehlverhalten gegenüber Mitmenschen vergeben werden, dann gibt es auch für mich keine Alternative zur Vergebung gegenüber denen, die an mir schuldig geworden sind. Oft beten wir ja, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir bitten also darum, dass uns in gleicher Weise vergeben wird, wie auch wir vergeben. Das heißt, wenn wir nicht oder nur teilweise vergebungsbereit sind, dann können auch wir keine oder vollständige Vergebung unserer Sünden erwarten. Und da gibt es keine Liste, auf der steht, was unbedingt vergeben werden muss und was eventuell nicht. Jesus sagt in der Bergpredigt klar und eindeutig und ohne irgendeine Kategorisierung, denn wenn ihr den Menschen ihre Fehler vergebt, so wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch nicht vergeben. Ich finde es großartig, dass mein Vergebungshandeln im Himmel Akzeptanz findet und in der gleichen Weise auf mich zurückwirkt. Zugegeben, es fällt nicht immer leicht, aber weil wir allzumal Sünder sind, ist es für jeden alternativlos. Ein kurzer Exkurs. Wenn ich das so sage, übersehe ich dabei nicht, dass es leider auch Vergehen und Missbrauch an Menschen gibt, die so tief verletzt haben, dass das Vergeben in so konkreten Fällen eine unzumutbare Überforderung von Opfern darstellen könnte. Und niemand hätte hier das Recht, dafür auf die Pflicht zur Vergebung hinweisen oder sie gar einzufordern. Zurück zu den Grundgedanken. Jesus überfordert mich mit der Aufforderung zur Vergebung nicht, denn das ist keine Leistung, die ich von mir aus fertigbringen muss, denn dadurch, dass Gott mir zuerst meine Fehler vergeben hat, stehe ich voll unter seiner Gnade, die allein mir mein Heil garantiert und bin nur deshalb auch zur Vergebung gegenüber meinen Mitmenschen fähig. Ist es nicht eine große Not, ob es im ganz persönlichen Bereich ist oder auch innerhalb der Gemeinde, dass es immer wieder Gründe gibt, die uns bei der Vergebung zögern lassen? Da ist die klare Übertretung eines Gesetzes, das Nicht-Einhalten vereinbarter Regelungen oder gar die Überzeugung, selbst viel besser zu sein als mein Gegenüber. Jesus hat den Tod erlitten in seinen Anstrengungen, das Netz der Vergebung zu spannen, der so stark ist, dass jeden Sünder, ganz gleich, wie schwer seine Sünden auch sein mögen, zu halten vermag, ohne dass es reißt. Jener Fischer hat tödliche Gefahren auf sich genommen, um seine Frau, die sich im Netz der Sünde verstrickt hatte, vor dem Tode zu bewahren und ihr seine Vergebung zu zeigen. Was tue ich? Was unternimmst du? Wie handeln wir als Gemeinde, damit die im Netz der Sünde Gefangenen wegen unseres Urteils nicht an den kantigen Klippen zerschellen und im Meer untergehen, sondern mit vielleicht nur geringfügigen Schrammen, die schnell wieder verheilen, in dem von uns bereitgehaltenen Netz des Verstehens und Vergebung landen? Wie schwer und offensichtlich dürfen Sünden sein, damit wir zu vergeben bereit sind? Das goldene Netz der Markgräfin war das Zeichen für die Liebe und Vergebung für die Fischersfrau. Unser goldenes Netz der Versöhnung, der schon geschenkten Vergebung, der Garant für unser Angenommensein bei Gott ist Jesus. Und ich glaube, wenn er sagt, sündige hinfort nicht mehr, dann fordert er mich damit zu einer Grundsatzentscheidung, zu einem Leben an seiner Seite auf, das auf dieser Erde zwar nicht sündlos verlaufen kann, bei dem ich mir aber immer im Vertrauen auf ihn, auch der Vergebung durch ihn sicher sein darf, wenn mir Vergebung ein Anliegen ist. Geben wir dieses goldene Netz Jesus nie mehr aus der Hand. Achten wir darauf, dass wir es immer bei uns haben und lassen wir uns vor allem auch durch sein Vorbild bestimmen in unserer Vergebungsbereitschaft und Liebe zueinander. Amen.